Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Wer redet, ist nicht tot.
Die Juni-Ausgabe derjenigen Sendungen, der Christoph Raffelt und Holger Klein sich zusammensetzen und trinken und über dies und das reden, falls denn außer Trinken überhaupt irgendetwas passiert ist, so dass es was zu reden gibt. Hallo Christoph.
Hallo Holger.
Gibt's eigentlich was zu? Bevor der Chat uns wieder lyncht, womit fangen wir an zu trinken?
Wir fangen an zu trinken mit Kalk und Kieselweiß.
Kalk und Kieselweiß.
Das da muss man dann durch die Flasche schauen, weil die sehen ja von vorne quasi gleich aus.
Ja. Ne?
Kalk und Kiesel, weiß und rot und die Flasche ist auch dunkel, aber wenn man genau hinschaut, dann man kann natürlich auch aufs Rückenetikett schauen.
Ja, aber dann ist man halt Anfänger.
Ja, genau. So. Ja, genau. Und wenn ich das kurz einwerfen darf, das ist die frühe Juni-Ausgabe,
ach, ja, weil wir
am 30. tatsächlich nochmal sozusagen die letzte Sendung vor der Sommerpause machen.
Meine Leber. Ja. Ja, und dann muss
aber
ich
bis
mal,
30. geht das schon wieder.
Ja, bis 30. geht das und bis dahin habe ich vielleicht sogar, nee, schaffe ich nicht. Ich wollte gerade sagen, vielleicht habe ich dann auch eine Sommerpause, aber ich fürchte, ich werde bis in August hinein arbeiten müssen.
Ach Gott.
Obwohl ich da schon nicht mehr beim Radio arbeiten werde. Also es ist alles irgendwie völlig Banane.
Ist doch kein Leben.
Naja, das ist doch kein Leben. Also
ja,
ich finde es ganz
das
okay.
Hab ich jetzt so,
aber ich will gar
ja,
nicht.
Ja, ich auch.
Ach, guck an, Danilo aber, Vino, also unser Freund im Chat vom Gardasee, kommt aus Torbole.
Mhm.
Ach, ich bin so neidisch. Naja. So.
Ja.
Ja. Irgendwie ein bisschen unterspannt der Sendungsbeginn hier, ne? Aber gut.
Ach, macht nichts.
Nee, mir auch nicht.
Wir hatten ja so eine schöne, ich fand ja so eine schöne Jubiläumssendung. Können wir es ja mal ganz entspannt angehen lassen.
Entspannt voll laufen lassen.
Genau. Wir sind heute ja mal wie bei im Burgenland, im flachen Teil des Burgenlands. Also es gibt da, wo der Klaus Preisinger sein Weingut hat.
Ich dachte,
keine
Puschta.
Burg und auch kein Land. Ja, Puschta ist ja so die ganze Ecke da irgendwie, ne?
Also nicht Balaton.
Also das ist ja, das ist ja Neusiedler See. Da waren wir ja schon im Januar mit Franz Wenningers Weinen. Und das ist, der Klaus ist in Golz, das ist halt ein bisschen um die Ecke sozusagen.
Ja.
Und aber das ist halt weitgehend ja flach. Das ist halt dieser große Steppensee, der Neusiedler See. Und der reicht sozusagen in die Puschta hinein. Puschta ist, glaube ich, ein alter Begriff für
Balaton.
Für dieses mit dem Raffelt. Ich glaube, dem ist der Kopf geplatzt.
Dem ist der Kopf geplatzt.
Ja, ich glaube, Puschta ist tatsächlich so ein alter Begriff für Balaton.
Jetzt habe ich dich. Ja. Jetzt habe ich ihn.
Verdammt. Für den sozusagen, man nennt das Landschaftsgroßraum.
Mhm.
Landschaftsgroßraum Ungarn, südwestliche Slowakei und eben das heutige österreichische Burgenland, was ja früher einfach alles mal zusammengehörte.
Als wir noch einen Kaiser
hatten. Der KUK, ne? Genau, als wir noch einen Kaiser hatten und einen König. Ja, und deswegen nennt er den zweiten Wein, den wir dann nachher heute trinken, eben auch Puschta Libre, weil damit eben dann auch das Burgenland gemeint sein kann. Und es ist jetzt kein Wein, der aus Ungarn kommt. Beim Franz Weniger ist es ja so, dass er eben Weingarten in Ungarn und in Österreich hat, aber der Klaus Preisinger hat jetzt eben Weingarten in Österreich. Aber der gehört sozusagen mit zu dieser Gruppe von Winzern. Das sind vielleicht die drei wichtigsten Winzer, die so in der Ecke das Weinmachen verändert haben im Laufe der letzten Jahre. Eben Heinrich, das hatten wir ja letztes Jahr mal drei Weine, ne? Weniger.
Ah, Heinrich war und Naked Red war das, oder?
Ja, genau.
Ja, großartiger Rotwein war das. Ja. Boah, der war geil.
Ja.
Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht direkt wieder was bestelle. Ja.
Ja. Und ich glaube, das sind so die drei, die diese Idee von Naturwein eben total nach vorne gepusht haben und dabei eben auch wirklich große Risiken eingegangen sind, weil sie eben ja so im Laufe der Zeit oder teilweise auch sehr abrupt einfach ihren Stil geändert haben. Bei Heinrich war das sehr stark so. Und beim Klaus Preisinger auch, wobei der halt noch nicht so etabliert war. Ne? Der ist Jahrgang 1980, der Klaus, und hat so 2000, glaube ich, seine ersten Weine gemacht.
Jungwinzer, ne? Hab ich gelernt, nennt man solche Leute.
Ja, ich glaube, man nennt sie dann immer noch Jungwinzer, auch wenn er jetzt 31 ist, aber ja.
Naja, ich, ja. Also,
ist ja auch noch.
Der letzte Jungwinzer, mit dem ich gesprochen habe, hat gesagt, anscheinend heißt man so lange Jungwinzer, bis die nächste Generation das gut übernommen hat.
Ja, okay, das ist ja auch wie Junge Union.
Treffer.
Genau, also der Jungwinzer Klaus Preisinger, der mittlerweile zu den etablierten Weinmachern im Burgenland gehört und ich glaube auch immer noch zu denen, die, das ist so in Österreich, glaube ich, immer noch so ein bisschen so, dass sie im eigenen Land weniger bekannt sind und verehrt werden als so rund um den Globus, eben von den Leuten, die solche Weine trinken mögen, ne? Und da gibt's ja doch eine ganze Menge. Und insofern, also er hatte halt irgendwann sozusagen von mehr oder weniger klassische Weine, Burgenlandweine zu machen, hat es verändert eben in die Richtung Naturwein, also mit praktisch keinem Schwefel und praktisch keiner Filtration und so weiter. Ne? Deswegen ist der Wein eben auch in gewisser Weise auch noch trüb, weil er eben überhaupt nicht filtriert worden ist. Und der hat auch, also man... Der schmeckt anders, wenn man nochmal den Korken drauf macht und den Wein ein bisschen schüttelt oder eben was? Einfach auf den Kopf stellt, ja, weil der einfach noch einen Hefesatz unten
ist. Ach so, das sind den, so wie, ne? wie die Angeber im Biergarten dann immer das Weißbier so,
ja, so, ja, genau, schlenkern. Genau, ja, okay. Das, ne, das hat er hier auch, so ein bisschen. Mhm. Und dann, wenn man das mag, dann kann man eben diese Hefe nochmal durch den Wein so ein bisschen ziehen lassen. Ne? Und genau, also der hat dann auch so ein bisschen vom einen aufs andere Jahr, vor ein paar Jahren, seine ganze Linie umgestellt, hat dann auch diese sehr reduzierten Etiketten eben rausgebracht, hat auch, wenn man mal bei ihm auf die Seite geht, ein sehr reduziertes, also fast archaisches Stück Beton und Holz in die Landschaft gesetzt, als Weingut, so flach in die Landschaft gesetzt, sehr, sehr modern, aber eben wirklich so ganz reduziert. Ähnlich wie die Etiketten.
Ja, ne? Das ist aber auch so ein bisschen so moderne Alpenarchitektur, ne?
Es gibt schon einige davon mittlerweile. Ne? So, also wirklich so Blöcke irgendwie, aber es ist schon auch sehr cool, finde ich. Also, und das ist ein reines Weingut.
Ja, sehr gut. Cool. Ja, vor allen Dingen aus Holz Brutalismus zu machen, das musst du auch erstmal können.
Mhm.
Gar nicht schlecht.
Ja. Der Architekt, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe es nicht mehr nachgeschaut, wer es ist, aber der hat, glaube ich, dafür auch so ein paar Preise eingeheimst, weil es schon so ein bisschen wegweisend in der Ecke auch war. Ja. Kalk und Kiesel ist, haben wir einmal weiß und einmal rot. Weiß ist, also im Prinzip kommen die eben aus der gleichen Fläche, Böden eben mit Kalk und mit Kiesel, also zwei verschiedene Bodenarten. Und das hier sind 60% Weißburgunder und der Rest 30% grüner Veltliner. Ein bisschen Muscatella und ein bisschen Welschriesling mit drin.
Mhm. Ne? Ja, Muscatella riecht man.
Und dann sind die eben so ein bisschen länger auf der Maische gelegen, so 4 Tage. Also wir hatten ja beim Beaujolais vor ein paar Folgen, hatte ich ja das mal mit der Maceration Carbonique erklärt, also mit dieser Maischegärung unter dem CO2-Abschluss sozusagen, ne? wo so ein bisschen intrazelluläre Gärung stattfindet, schon in den Trauben, die eben noch gar nicht angepresst oder geriebelt sind, also noch unverletzt sind. Und das macht er hier auch ein bisschen bei dem Weißwein, also sozusagen mit Stiel und Stängeln im Bottich. Und dann wird es halt irgendwann angepresst und oder durchgepresst dann auch, ne? Und ist ins gebrauchte Holz gewandert und ein Teil eben auch in Amphoren. Also ein Teil von dem Wein ist ins 600-Liter-Fass gekommen, aber gebraucht. Ein Teil ins große 2000-Liter-Holz und dann eben ein Teil in die Tonamphore. 1000 Liter. So. Und dann ist es sozusagen darunter geholt worden.
Almdudler, also sagt der, ne? Chat. Aber er hat wirklich was
davon. Ja, hat er auch, ne? Aber eben trocken, ne?
Trocken Almdudler, ne?
Genau, schon in der Nase sehr süß riecht.
Ja.
Hast du hier im Prinzip diesen Kräuterauszug vom Almdudler, aber eben, ich finde, man merkt in der Nase schon, dass es eigentlich knalltrocken sein muss am Gaumen, ne?
Ja.
Und also viel von dem kommt eben dadurch zustande, dass der, also dass er natürlich so ein bisschen auf der Maische lag, also sozusagen so ein bisschen orange ist und aber eben auch nicht geschwefelt worden ist. Ne? Und genau, dann ist es nach 8 Monaten sind die 3 verschiedenen Partien zusammengekommen und recht schnell dann eben gefüllt worden.
Warum macht er das? Also warum macht er 3 Partien, die er in eine Flasche füllt?
Ich glaube, dass er einfach ausprobiert hat, ne, was ihm am besten passt.
Nicht so eine Küvettierung, damit über die Jahre das immer ungefähr gleich bleibt, also geschmacklich?
Nee, das glaube ich nicht.
Okay.
Also das ist schon immer auch ein deutlicher Ausdruck des Jahrgangs.
Okay.
Das 600-Liter-Fass bringt halt ein bisschen mehr Cremigkeit in den Wein. Das bleibt ja alles auch auf der Hefe, sieht man ja auch, ne? Die Hefe bleibt sozusagen drin. Und das große Fass, da ist ja weniger Luftaustausch sozusagen, weil die Oberfläche sozusagen geringer ist auf den Wein. Also ich glaube, es ist ein Austarieren, was passt am besten, ne? Um das gewünschte Ergebnis einfach zu erzielen. Ne? Und das gewünschte Ergebnis ist eben, ich finde, ein klassischer Ausdruck von einem weißen Naturwein, gerade auch von einem österreichischen weißen Naturwein. Also wenn wir uns vielleicht nochmal von Heinrich den Weißen in Erinnerung rufen, das ging auch so ein bisschen in die Richtung. Ne?
Das, den erinnere ich tatsächlich nicht mehr so gut, weil der Rote von Heinrich einer der wenigen Roten waren, die mir so gut geschmeckt haben, dass ich die wirklich immer und immer wieder hab trinken können.
Ja, witzig.
Also das ist ja sehr selten.
Ja.
Ne?
Also, ja. Es hat eben auch ein bisschen damit zu tun, denke ich, dass so ein bisschen auch aromatische Rebsorten mit drin sind. Also nicht viel, aber die geben so ein bisschen diesen Aromakick in diesen Wein. Ne? Und ja, und dann finde ich, hat er so ein bisschen Hopfen noch, ne? Hopfensprossen, irgendwie sowas in der Richtung mit drin.
Ich finde, im Mund ist so ein bisschen so ein Zitrönchen, ne?
Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Sehr frisch, zitrisch, ja.
Ja, und so wie im Chat schreibt gerade einer, so mag ich Naturweine auch.
Mhm.
Was halt, also es gibt halt so unglaublich viel beschissene Naturweine und das hört halt auch irgendwie nicht mehr auf, habe ich das Gefühl. Und es gibt halt aber auch total schöne, so wie den.
Ja.
Also die dichter an Wein sind, sagen wir mal so, oder an dem sind, was unser eins für Wein hält.
Mhm. Ja, es ist halt, das ist dann schon auch die höhere Kunst, weil du halt nichts verfälschen kannst.
Ja.
Und wenn irgendwas in der Gärung halt scheiße war, dann bleibt's halt auch scheiße. Das muss man einfach ganz klar so sagen, ne?
Ja, gut, Berlin-Mitte hat es nun geschafft, den Fehlgeschmack im Naturwein zum Lifestyle zu erheben, habe ich so den Eindruck zumindest manchmal gehabt. Also gehabt, ich weiß es ja gar nicht. Also ich bin ja seit über einem Jahr nicht mehr irgendwo gewesen, das ist alles so zum Kotzen. Hat auch dazu geführt, dass ich echt viel Geld gespart habe, aber ich würde schon gerne mal wieder einheben gehen. Irgendwie.
Ja. Naja. Ja, ich habe ja gestern mal Geld ausgegeben, tatsächlich.
Der feine Herr.
Ne, der feine Herr, weil der feine Herr seinen Sohn tatsächlich zum 19. Geburtstag ins Nobel hat und schmutzig ausgeführt hat. Ja.
Ich bin mal gespannt, was mein Stiefsohn zum 19. sich wünscht. Ich habe das Gefühl, dass ich mit dem sowas nicht machen kann. Mit dem muss ich dann irgendwie auf Berge steigen oder sowas Entsetzliches.
Ja, das kann ich ja mit meinem Stiefsohn, der würde da jetzt auch überhaupt keinen Spaß dran haben. Aber der Florian hat halt auch angefangen zu kochen selber, ne?
Ach cool.
Ja, das ist, der hat von mir vorletzte Weihnachten sein erstes vernünftiges, scharfes Messer bekommen. Ja? Und genau, und hat dann irgendwann angefangen, sich Kochbücher zu wünschen. Und da lebt er mit seiner Freundin irgendwie eben auch, die haben ja auch viel Zeit irgendwie. Also was heißt, so viel Zeit haben die gar nicht. Die haben auch echt viel gemacht in diesem Jahr jetzt, in diesem Pandemiejahr in Berlin. Aber eben, der nimmt sich halt auch Zeit zu kochen. Und das ist echt ganz cool. und hat dafür echt ein Faible entwickelt. Und dann und deswegen, ne, habe ich das gemacht, weil es einfach, ich das Gefühl hatte, der schätzt das einfach, ne? Das ist wirklich was Besonderes. Und es war auch wirklich was Besonderes.
Ja, es ist ja auch was Besonderes. Also das nur weil ich da irgendwie ein Jahr mal einen Föhn hatte und da zweimal hingegangen wäre, ist es halt immer noch was Besonderes. Was für ein Messer?
Ja. Ein Messer von, wie heißt denn im Moment?
Weiß ich nicht.
Von Diktum. Diktum ist, ich glaube, die hießen früher Dick.
Ach so.
Das ist so ein Werkzeugversand. Messer, Werkzeug, japanische Hobel, Schreiner, Geräte.
Ist von Dick nicht das fette Kuhmesser, das ich habe, dieses riesige Fleischmesser?
Ja, das kann sein.
Ja, ich meine ja.
Und die haben sich dann umbenannt irgendwie in Diktum, was sich auch besser anhört als Dick.
Ja, man muss mit der
Fühlt
Zeit
sich gehen. Dann immer so ertappt.
Und das genau. Und das U dann aber auch bestimmt wie so ein V geschrieben, oder? Also, so wie bei Bulgari.
Nee, ist ein nee, U okay. Tatsächlich. Ja. Ich drehe mich immer rum, weil hinter mir die Kataloge im Schrank stehen.
Ach so, verstehe.
Ja, genau. Aber ich habe es tatsächlich gar nicht, witzigerweise, gar nicht direkt bei denen bestellt, was ich aber auch schon gemacht habe.
Mhm.
Sondern hier in Ottensen im Laden, die haben so eine ganze Reihe verschiedener Marken, aber eben auch diese Diktummesser. Und da hat er sich ein paar angeschaut und mal so in der Hand gehabt, was ihm am besten gefällt. Und dann hat er sich dafür entschieden.
Mhm.
Also so ein Allround-Messer erstmal, ne? Ein recht schweres irgendwie, ja.
Naja, weil ich frage nach, weil ich ja festgestellt habe, also ich habe auf dem Boxhagener Platz im Friedrichshain mir vor ein paar Jahren so ein Messer gekauft von Authentic Blades, heißen die.
Das habe ich noch nie gehört.
Das ist so, ich weiß gar nicht, ob die Legende, die erzählen, stimmt, aber die Legende ist halt so, warte mal, ehrliche Messer, Werkzeuge und Scheren, Einverschönschaft, bla 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 bla. Unkomplizierte, nee, also das ist so, wird irgendwo in irgendeinem asiatischen Land aus Kanonenstahl handgeschmiedet. Weißt du, okay. so eine Geschichte ist das. Kosten, aus Vietnam kommen die, genau, kosten unfassbar wenig Geld und sind mittlerweile, ist das mein Standardmesser geworden. Also ich habe die jetzt in drei verschiedenen Größen mir geholt. Das sind so, was ist denn das für eine Form, so wie so ein fischartig, also so, weißt du, so eine, ich weiß nicht, wie man diese Klingenform nennt. Ich könnte jetzt mal nachgucken. Aber darum ist irgendwie, also ich habe viele, viele Jahre lang immer so Messer, teure Messer, gute Messer, ne, hier Dingens, Mühlenmesser und wie sie alle hießen, gekauft. Dann stellt sich raus, ja, das Messer, das vielleicht ein Fünftel oder ein Viertel von dem gekostet hat, was mein teuerstes Messer gekostet hat, ist genau das, mit dem ich jeden Tag alles schneide, was es zu schneiden gibt. Außer eben so gefrorenes oder Knochen oder irgendwas. Da gehe ich damit nicht ran. Und die sind vor allen Dingen grotesk einfach nachzuschärfen. Also weil die haben nicht vorne so eine, also ne, hast du so eine Klinge und dann vorne so diese Schneide eingedingst, sondern im Grunde ist die ganze Klinge die Schneide, sodass du, also ja, kannst du einfach mit einem blöden Wetzstahl.
Das habe ich aber von Windmühle geil. Auch. Mein Standardmesser ist von Windmühle.
Ja.
Die heißen so, ne? Genau. Und das ist so eine japanische Klingenform, aber jetzt nicht so eine schmale, sondern eine etwas auch so eine Allrounder-Klingenform sozusagen. Und die haben das auch. Das ist ein ganz dünnes Metall.
Ja.
Und im Prinzip ist das auch schon die Schneide und die das kann ich einfach auch super mit einem Wetzstahl schleifen. Ja.
Genau, das Wort, was mir nicht eingefallen ist, heißt übrigens Flosse. Also das Messer hat halt so eine Flossenform.
Ja,
ja, sehr toll.
Ja. Ja, der Chat unterhält sich weiter über den Wein.
Sehr gut.
Ne?
Ich dachte mir nur, lass uns mal über schon, irgendwas anderes
wenn, reden. Wenn wir das schon nicht machen. Ja, klar.
Immer nur über Wein reden. Boah.
Ja, genau. Ich finde es auch. Das ist ein schöner Sommerwein. Das ist ein unkomplizierter Naturwein. Der ist total frisch. Der hat eine sieht schon so ein bisschen spitze Säure oder vielleicht eine anstrengende Säure. Ich finde es nicht. Ich mag diese Säure.
Mhm.
Aber es ist kein überaus komplexer Wein. Ne? Das ist ein, also ich finde auch, es ist ein Wein, den man einfach gut wegzischen kann.
Yep.
Er hat keine überragende Länge und ich finde auch, dass er, wenn man ihn jetzt neben den Naked White von Heinrich stellt, dann hat der Naked White von Heinrich noch eine andere Substanz.
Mhm.
Aber
ist nichts zum Lagern, ne? Zum Lagern ist nichts.
Nö, würde ich jetzt auch nicht. Nein, würde ich auch nicht machen. Das ist einfach ein total schöner Wein, der irgendwie jetzt anfängt Spaß zu machen, wenn es draußen warm ist. Mhm. So. Und ich finde es, also das Schöne ist an dem und an dem, was ja gleich noch kommt, ist, dass das hat irgendwie Substanz, aber es ist einfach was, was Spaß macht. So. Ja. Mhm.
Mhm. Bisschen die Säure aufs Zahnfleisch. Ich habe gerade Zahnfleisch nicht in Ordnung und merke das gerade. Okay. So ist ja immer etwas blöde, dann so Wein zu trinken. Also trinken geht noch, aber schlürfen ist schwierig.
Ja, also was ich mag ist, also man hatte irgendwie bei diesem Wein das Gefühl, irgendwie, dass er so einen niedrigen pH-Wert irgendwie hat. Weißt du, wie so ein Sauerbier.
Ja.
So eine, ne?
Ja,
so eine klassische Berliner Weiße.
Ja, ja, genau. Ja.
Und ich glaube, das ist tatsächlich das, was ich an diesem Wein besonders finde. Das hat man oft, finde ich, bei Weinen, die noch einen höheren Anteil in der Amphore hatten. Mhm. Das gibt dann auch so eine ganz leichte... so einen ganz leichten Texturwiderstand irgendwie so. Aber ich finde vor allen Dingen dieses Sauerbier-ähnliche, dieses, ich kann es gar nicht so gut beschreiben, aber es ist irgendwie so was Mattes in der Textur. Und ich glaube, das kommt eben durch diesen besonderen pH-Wert irgendwie. Das mag ich an dem Wein.
Meinst du, das ist morgen immer noch da, wenn der ein bisschen gestanden hat?
Ich glaube schon.
Ja? Ja, glaub ich bin schon. Mal gespannt. Ich trinke gerade wenig, darum schaffe ich das irgendwie über mehrere Tage Weine stehen zu lassen. Das ist eine total angenehme Sache auch. Ja. Man fühlt sich auch irgendwie nicht ganz so assi.
Ja, man fühlt sich auch am nächsten Morgen nicht so dumpf. Ne?
Ja, das ja sowieso, ja.
Ja. Ja, kommen wir mal zum zweiten.
Mhm.
Das ist ja so ein bisschen der Übergang. Also steht ja schon drauf, dass man den gekühlt servieren soll, darf, kann, ne? Das ist der Pusta Libre.
Pusta Libre.
Der ja so ein bisschen an alte Fanta-Flaschen erinnert.
Ich finde die Flaschendesign, ne? Und das Etikettendesign ist so geil, dass ich mir fast deswegen was davon bestellt hätte. Sagen wir mal so, wäre das ein Weißwein, hätte ich blind noch einen Karton gekauft.
Okay. Ja, das ist jetzt sozusagen der Rotwein, der wie ein Weißwein getrunken werden soll, will, kann. Ne?
Auch das so ein Marmelädchen. Süße, schwarze Frucht.
Mhm.
Mhm. Mhm. Waldfruchtjoghurt steht im Chat. Sehr schön, trifft.
Ne? Genau, er hat so ein bisschen was Laktisches.
Ja. Laktisch, ich komme immer nicht drauf, aber ja, genau. Mhm. Ups. Ich schaff's mir hier, die ganze Bude voll zu sauen mit Alkohol. Das ist ein.
Oh. So. Das ist total schön, wenn man es kühl trinkt, aber es ist auch immer noch schön, wenn es wärmer wird, finde ich. Also, ich hatte das vorhin mal zum Abendbrot rausgeholt und da war es noch recht kalt.
Ja.
Da kannst du es wirklich wie ein Weißwein trinken.
Mhm. Ja, meiner dürfte jetzt aber so 10 Grad haben, schätze ich mal.
Ja.
10,
ja, ist ja dann auch immer noch. Ja.
Aber toll. Ich wollte gerade sagen, der trinkt sich wie ein Weißwein.
Mhm. Finde ich auch. Ja, genau. Wir sind beim.
Das wird zu blind.
Pusht da.
Also, ja, wenn man sich sehr konzentriert, dann merkt man es blind. Aber sonst, ich könnte mir vorstellen, dass du in der Lage bist, da 3 Weißweine daneben zu stellen, die man nicht davon unterscheiden kann.
Vielleicht ging das sogar, ja. Wobei ich eben diese. Also, er hat schon eine ausgeprägt rote oder dunkle Frucht, ne? Mhm. Finde ich schon. Also, er hat halt fast keinen. Also, er hat nicht mehr Gerbstoff jetzt als der Kalk- und Kieselweiß sozusagen.
Ja,
ne?
Ja.
Also, das ist wirklich so. Und die Säure ist ja auch ähnlich. Tatsächlich, das zischt eigentlich auch ganz gut. Ist auch im Prinzip, ne?
Nabelsaft, ja.
Ist auch im Prinzip ähnlich vergoren, also verarbeitet tatsächlich. Eben auch mit dieser Kohlensäure-Maischegärung gemacht und dann eben so zur Hälfte ins große Holz und zur Hälfte in den Stahltank gelegt. Und irgendwie halt 6 Monate da ausgebaut und dann auf die Flasche. Ne?
Mhm.
Und in diesem Fall ist es halt vor allen Dingen 2 Gelt, irgendwie so 2 Drittel und dann Pinot Noir und Sankt Laurent.
St. Laurent.
St. Laurent, das ist so eine Rebsorte, die im Prinzip auch so ein bisschen aus der Pinot-Familie kommt und sich irgendwie auch in diesem Grenzgebiet, glaube ich, von Österreich und Ungarn irgendwann mal entwickelt hat und im Wesentlichen in Österreich angebaut wird und in ganz kleinen Teilen auch in Deutschland. Also es gibt ein bisschen was in Rheinhessen, wenn ich mich nicht irre, auch ein bisschen was in Württemberg und in Franken, aber wirklich nur so wirklich vereinzelt. Das meiste kommt wirklich aus Österreich. Das ist eigentlich eine ganz schöne Rebsorte, ja.
Der ist echt schön. Ist der teuer?
Ne? Nö. Der ist vergleichsweise nicht teuer. Also musst du mal eben nachgucken. Ich weiß es gar nicht mehr.
Ich guck gerade. Pushta, ja. Wie heißt der? Libre.
Pushta Libre. Pushta. Ja. Ist auch, glaube ich, wirklich so ein...
Ja, und 11 Euro.
11 Euro, ja. So ein Brot- und Butterwein bei ihm geworden irgendwie, weil es halt... weil ich glaube, sowohl das Design als auch der Wein selber echt gut ankommt.
Ja.
Also ich kenne auch Leute, die trinken eigentlich im Sommer nichts anderes mehr an Wein als das hier, ne?
Okay, das fände so. Ich jetzt ein bisschen eintönig.
Ja, ich auch, aber...
Aber der ist ganz schön und ich würde sogar erwarten, der hat zwar recht wenig Tannin, aber... Den kannst du gar noch was liegen lassen. Also kannst du dir einen Zwölfer holen und nächstes Jahr auch noch von trinken.
Ja, bestimmt. Naja, das glaube ich auch. Das ist halt, im Prinzip ist das österreichischer Beaujolais, ne?
Ja.
So.
Ich mach's also
wenn man nochmal an März denkt, an die drei Beaujolais, der erste hatte ja auch noch recht viel von diesen laktischen Noten und was halt gerne auch... bei dieser Kohlensäure-Maischegärung irgendwie mit dazukommt, ne? Dieses laktische, ein bisschen Joghurt, diese Frucht, also dieses leichte Plüsch, finde ich, immer in der Frucht, sowas Rundes, Reifes, Frisches, genau. Und dann eben auch dieses Runde am Gaumen, dass da einfach nicht viel Tannin erscheint. Ne? Aber ich meine, die Kunst ist ja bei so einem Wein, das dann so zu machen, dass es eben immer noch Spaß macht und immer noch so den Eindruck erweckt, dass es einfach ein vernünftiger Wein ist, ne? Und nicht irgendwas. Also, dass er einfach doch Charakter hat. Ne?
Mhm.
Und das finde ich echt schön. Das ist Frage, passt der auch zum Grillen? Also,
klar. Ja. Für weißes Fleisch, immer.
Zum Fisch, kein Thema. Nee, aber würde ich...
klar.
Würde ich schon machen.
Das ist super Bratwurstwein, ja klar.
Ja, finde ich auch.
Kommt super gegen an. Hat vor allen Dingen bringt vor allen Dingen genug Säure mit. Also was du so ein Grillgut ja eher weniger hast.
Mhm.
Also doch.
Ja. Ich finde auch. Also es ist, also man sagt ja gerne, dass so dieses, zum klassischen Grillen irgendwie eben man dann eben auch den Cabernet oder so mit mehr Tannin aus dem Keller holt. Aber ich finde es gar nicht so. Ja, also ich finde, dass Weine wie dieser oder tatsächlich auch Beaujolais oder jetzt irgendwie Merlot oder Zinfandel zum Beispiel, hier Primitivo oder Zinfandel, wenn die gut gemacht sind, kann man auch super nehmen. Und die haben meistens auch so deutlich weniger Tannin-Gerüst, ja. Also auch eher so rundere, weichere Weine. Mhm. Und keine Ahnung, Malbec aus Argentinien zum Beispiel ist auch ein klassischer Grillwein. Und der hat für sich genommen auch nicht so viel Tannin, ja.
Mhm.
Das passt schon ganz gut, ja. Ja, ne?
Ja, ja,
das kann man trinken. Einfach so schön trinken. Ja.
Wobei auch der ein bisschen säurelastiger ist, als man so erwarten würde aus der Nase.
Mhm. Aber ich finde, dass ihm das genau gut steht, ja. Weil es halt sozusagen wirklich diese Brücke so ein bisschen zum Weißwein bringt. Also, und die Frische, also diese Sommerfrische einfach, ne, die der auch ausstrahlen soll. Ich glaube, wenn er die Säure nicht hätte, dann würde er auch irgendwie ein Stück langweiliger werden. Tatsächlich.
Tobi schreibt gerade im Chat, wir haben vorher diese Hipster-Nudeln im Ofen mit Feta und Kirschtomaten gemacht. Kennst du? Das ist der Hinweis darauf, dass der Gute sich zu viel auf TikTok rumtreibt, weil da gibt's ja dann auch immer so schnelle Rezepte, die immer total geil aussehen und hinterher fragst du dich, warum habe ich denn das jetzt gemacht?
Okay.
Aber ja, das kann ich nur empfehlen. Also TikTok ist sehr lustig, auch für Rezepte, überhaupt ist TikTok sehr lustig. TikTok ist das, was einen nicht an der Welt verzweifeln lässt, weil da so viele coole junge Leute sind, die mit diesem ganzen Scheiß, um den so alte Säcke wie wir uns den ganzen Tag die Köpfe zerschlagen, überhaupt nichts mehr zu tun haben werden. Das ist sehr schön. Also TikTok, ja. TikTok macht Hoffnung.
Ja, ich glaube, mein Neffe ist das, ne? Der Sohn meines Bruders.
Das ist der Neffe, genau.
Der Neffe, der treibt sich da ja auch rum und der war, glaube ich, mit einer der ersten deutschen TikToker, die über 1 Million Follower zusammengesammelt haben.
Ja. Das ist auch sowas, immer wenn ich dann so auf TikTok rumlungere, weil man verliert, das ist auch so ein Ding, da verliert man sich dann auch direkt drin. Also kannst nicht mal eben so 5 Minuten, so wie bei Twitter, mal kurz Timeline gucken, sondern bei TikTok hängst du immer direkt eine Stunde. Stunde, okay. Egal was du machst.
Oh Gott, nee, das mache ich nicht mehr.
Und was ich so krass finde ist...
Sieht's mehr für mich.
Aber was ich so krass finde ist, ich bin ja jetzt nur auch Reichweiten gewohnt. Ne? Und also jetzt natürlich keine großen Reichweiten, aber so niedrig fünfstellig halt schon. Und beim Radio, da simulieren wir ja sogar sechsstellige Reichweiten und sowas. Und dann hänge ich so auf TikTok rum und gucke, was da alles Cooles passiert und denke die ganze Zeit nur, ich habe exakt nichts mehr beizutragen. Das ist total abgefahren. Das ist so abgefahren. Also das ist, wenn TikTok irgendwann die Weltherrschaft übernimmt, dann höre ich auf zu existieren. Das ist echt total geil.
Krass.
Super. Irgendwie stehe ich auch drauf. Also ein bisschen ängstigt mich das, aber was willst du machen?
Okay, ich habe es gar nicht. Ich habe mir das auch noch, also ich habe da schon mal irgendwann drauf geguckt, aber ich habe, mir auch nicht tatsächlich. Es geht irgendwie komplett an mir vorbei. Und ich glaube, ich habe auch keine Lust, das zu ändern. Also Tobi hat es ja von Instagram und sagt, TikTok versteht er nicht. Ich habe, glaube ich, noch nicht mal den Versuch unternommen, das zu verstehen tatsächlich.
Ich habe auch ein bisschen gebraucht, um TikTok zu verstehen. Aber als ich es dann verstanden habe, habe ich gedacht so, wow. Ja. Naja, aber wir werden halt nicht jünger, ne?
Nee, wir werden nicht jünger. Das
ist
wohl so.
So, ist das jetzt hier der Rotwein? Ja. Gut.
Ich habe ja gestern, also diese Menüfolge im Nobel hart und schmutzig war wirklich großartig.
Was gab's denn? Was
gab's denn? Also es hat angefangen mit einem Ayran. Und das ist ja, ich meine, das zieht sich ja durch diese ganzen Teller durch oder was
auch immer. Ja gut, Ayran bekomme ich unten auf der Ecke bei Schaffer für 1 Euro.
Ja, genau. Aber wenn du den Ayran probierst, denkst du, du hättest noch nie vorher einen vernünftigen Ayran getrunken und hast du wahrscheinlich auch noch nicht.
Habe ich wahrscheinlich auch noch nicht, genau.
Ne? Also ich trinke auch echt gerne Ayran, finde ich total super. Aber das ist dann halt Ayran 2.0 sozusagen. Ja? Okay. Also Flori meinte ja, da schmeckst du ja wirklich noch die Wiese, auf der die Kuh stand. Ja?
War geil.
Schon super. Ja.
Und hast du noch selbst gemacht, natürlich mit dieser übertriebenen Regionalität, die er da laufen hat und so?
Genau, das war das, genau, das ist dann, das steht ja dann dahinter. Ich habe aber jetzt, ich habe hier eine Brille liegen, das ist doch gut.
Er wird nicht jünger, wird er nicht?
Nee, er wird nicht jünger. Erdhof Seewalde, genau. Da kam sozusagen das Milchprodukt her. Ja. Naja, ich lese das jetzt nicht alles vor, aber es waren, ich meine, da steht ja dann immer nur, sowieso nur Spargel und Holunderblüten zum Beispiel, ne? Oder Ei und Lindenblätter, das war auch großartig. Das war einfach nur ein Eigelb, dann junge Lindenblätter darüber und Senfsaat. Und das lag so alles sozusagen übereinander, das hast du dir dann selber vermischt. Das war irgendwie ganz toll. Und mit das Beste war Schalotten mit Buttermilch und Fliederblüten. Das war wie so eine extrem konzentrierte Zwiebelsuppe sozusagen.
Ja.
Aber nicht mehr suppig, sondern schon recht fest. Aber eben diese konzentrierte Zwiebel, die man da drin hat, ja.
Das klingt so, als hätte er irgendwas, als würde er irgendwie mittlerweile ein bisschen anders kochen. Das klingt so eher nach so sein, als nach dem Nobelhart und schmutzig, in dem ich zuletzt
war. Ja, das hat sich auch verändert. Das stimmt.
Ah, okay.
Ja. Es gab nur einen Gang mit einem Stück Huhn, der Rest war vegetarisch, auch super. Und Nachschlag bekommen haben wir bei Kartoffelpüree mit Rübstiel und Bohnenkraut. Und das Kartoffelpüree war mit einer geräucherten Butter angemacht. Ja, totaler Hammer. Ja. Auch ein totaler Hammer war Himbeere mit Sauer, also das ist der Knaller. Himbeere, obendrauf Sauercreme und dann Sauerkirschkernöl von der Ölmühle an der Havel. Ja? Und das schmeckt im Prinzip wie Marzipanöl. Also du hast sozusagen diese Blausäure von den Kirschkernen, aber eben von der Sauerkirsche. Und das darüber, und dazu gab es irgendwie ein Rosé-Champagner von Vouet in Sorbet. Totaler Hammer.
Du machst es mir gerade nicht leicht. Ne? Ich hatte ja der Sternefresserei abgeschworen, weil das irgendwie einfach so unglaublich viel Geld kostet. Und, aber, oh mein Gott.
Ja, also ich würde sagen, es lohnt sich allein. Du kriegst ja nachher noch was auf die Hand sozusagen. Das ist die Wegzehrung.
Ja, Kekse.
Und das war ein kleiner Berliner mit einer Hagebutten-Füllung. Und das war der mit Abstand der beste Berliner, den ich je in meinem Leben gegessen habe. Der kam direkt aus der Fritteuse.
Ja.
Also er war noch warm und der war so gut, das war echt der Hammer. Unglaublich. Ja. Ein Berliner. Ja. Stark. Also echt stark. Ja.
Jetzt.
Und ich meine, was natürlich total schön ist gerade, die haben natürlich auch alle wahnsinnig viel Spaß, weil sie endlich wieder arbeiten können.
Ja, ja, ja.
Ne? Und es war einfach eine total gute Atmosphäre dadurch. Ne? Das war einfach super. Also das war, ja, es war super. Es war total besonders. Ich meine, das war jetzt auch mein erster Restaurantbesuch seit gefühlt einem Jahr. Ist nicht ganz ein Jahr, ein Dreivierteljahr wahrscheinlich oder so. Aber echt lange her. Und das hat jetzt gerade echt gepasst. Das war richtig gut.
Ja. Ja, nee, da gibt's im Moment bei mir nicht nix. Mhm. Wobei ich glaube, ich in so einem Laden wie Nobelhart und Schmutzig, die haben ja vergleichsweise so wenig Plätze, da würde ich es, glaube ich, auch mittlerweile als vergleichsweise oder als sehr geringes Risiko nur ansehen, drinnen essen zu gehen. Habt ihr draußen gesessen draußen oder drin?
Ja, wir sind, die machen ja gerade sozusagen ein Pop-up auf dem Haus vom Aufbauverlag.
Ah, okay.
Sechste Etage.
Ja.
Genau. Du sitzt halt sozusagen draußen unterm Zelt mit Frischluft und Durchzug. Und also das finde ich jetzt völlig unproblematisch. Mhm. Genau, also die sind umgezogen sozusagen die nächsten 2 Monate in die Außengastro.
Ja. Ja, nee, auch super. Na? Aber immer noch Menü 170 oder wahrscheinlich dieses Jahr dann schon mehr als vor 2 Jahren.
Nee, das Menü kostet 130 und die Getränkebegleitung 80.
Ach, die haben Getränkebegleitung jetzt mit Preis. Also das war ja früher nicht, weil früher war ja Getränkebegleitung nach Verbrauch, was für solche Säufer wie mich halt eben die Katastrophe immer bedeutet hat hinten. Also an der Kasse am Ende.
Also es ist auch so, dass du die, egal was du trinkst, sozusagen auf jeden Fall diese 80 zahlen musst, weil die halt recht hohe Miete da zahlen und ihre eigene Miete ja auch noch haben.
Ich finde das auch völlig, ne? Also ich dann.
Nee, das ist auch völlig okay. Also,
wer auf so einem Niveau essen geht oder auf so einem Niveau ins Restaurant geht, der hat das gefälligst auch zu bezahlen und dann nicht irgendwie seine eigene Cola mitzubringen, wie die Tochter des Anästhesisten, mit der wir zur Schule gegangen sind.
Ja.
Hattest du auch vergessen gehabt,
ja, nicht, Mann. Ja, ja. Ja, sehr schön. Ist ja auch nicht mehr lange hin bis 30 Jahre Abi, ne? Noch 2 Wochen.
Stimmt, ja.
Ja, hätten wir eigentlich gefeiert, wenn nicht Corona wäre.
Stimmt, und jetzt ist irgendwann im Herbst, ne?
Angedacht, ja.
Ja, gibt es einen neuen Termin. Bis dahin dürften auch alle geimpft sein.
Ja, das sollte irgendwie klappen.
Könnte ja vielleicht doch noch was werden, ne?
Ja, witzig, ne? Ja, dritter Wein.
Dritter Wein.
Kiesel-Rot. Kalk und Kieselrot 19. Und das finde ich schön, sozusagen jetzt in dieser Reihe, wenn man da jetzt ins Glas schnuppert, dass das einfach dann einfach so eine Stufe drüber ist, ne? So. Ist jetzt auch eine andere Rebsorte. Also bei dem anderen war es ja vor allen Dingen Zweigeld. Das ist ja auch, Zweigeld ist ja eben auch eher so eine.
Mehr wie ein
so
Geld.
So eine Mittelklasse Rebsorte, so eine noch nicht entnazifizierte Mittelklasse Rebsorte, die, aus der man hier und da auch ganz schöne Weine machen kann. Aber das ist eben keine High Class sozusagen. Ne? Und das hier ist jetzt 50% Blaufränkisch drin. Das ist einfach, Österreichs rote Paradesorte, ja, das ist einfach, und dann 50% Pinot Noir, was jetzt auch keine schlechte Rebsorte ist. Ja, also von beiden 50%, eben wieder auf Kalk und Kiesel. Auch hier wieder Kohlensäure-Maische-Gärung, also auch wieder sozusagen so ein bisschen von der Machart, ein bisschen Beaujolais-Style und dann eben ins große Holzfass gepackt. Ne? Mhm. 1000 Liter Holzfass. Und
ich finde ihn in der Nase äußerst verhalten.
Ja, ich finde ihn total schön.
Also gemessen daran, was wir davor so hatten, also die fand ich richtig, ja.
Nee, ich finde den super schön in der Nase.
Ich rieche nichts mehr.
Das, der hat einfach diese, der hat so violette Blüten drin, der hat irgendwie so eine total schöne Fruchtmischung, finde ich, aus, das ist schon so eine ganz leicht kompottige, was ist das denn? Also ein bisschen Kirsche ist mit dabei, ist ein bisschen eingekochte Frucht. Also, aber nee, nicht warm, nicht heiß, sondern weißt du, also ich meine jetzt nicht marmeladig in dem Sinne, dass es irgendwie matschig wäre.
Du meinst aber, von der Dichte her so?
Ja, irgendwie so. Ne? Von der, einfach nur vom Aroma, wie sich sozusagen eine eingekochte Pflaume, Brombeere von einer ganz frischen unterscheidet, ne?
Okay, der Chat einigt sich gerade auf Pfeffermarmelade. Das ist gar nicht dumm.
Pfeffer finde ich auch gut, ja. Ja, Pfeffer ist da auch drin.
Zitronenpfeffermarmelade.
Der hat Pfeffer. Ja, der hat sogar so einen ganz leichten Hauch von Szechuan-Pfeffer, finde ich. Kannst du es nachvollziehen?
Nein, kann ich nicht, weil ich Szechuan-Pfeffer nicht in der Nase habe.
Ah, okay.
Oder im Hirn, muss man sagen, ne?
Ja, irgendwie.
Ich habe nicht mal Pfeffer im Hirn.
Oh, nicht mal Pfeffer
im Hirn. Nicht mal das.
Ja, dann am Gaumen spürt man das mit dieser Kohlensäure-Maische-Gärung, finde ich. Das ist recht rund, schön saftig.
Oh, ne? Schön saftig. Ja. Gibt mehr Flüssigkeit.
Ja, genau. So ein fruchtiger Pfeffer ist das, ja. Genau, mit so einer, also quasi auch mit so einer ganz leicht zitrischen Note im Pfeffer drin, ne?
Darum meinte ich Zitronenpfeffer. Es gab früher mal, gab's so in einer Einwegmühle irgendwie Zitronenpfeffer. Da war da wirklich Pfeffer mit so ein bisschen getrocknete Zitronenschale drin. Aber das ist so genau das, wo du ja sowas Zitroniges hast, ohne dass es nach Zitrone schmeckt. Sondern einfach nur so ein Aufbrechen.
Ja, aber Szechuan-Pfeffer muss ich dir mal schicken, sonst. Das ist einfach irgendwie nochmal was ganz anderes. Das ist schon sehr geil.
Wo macht man den Rand?
Also es gibt ja eine ganze Szechuan-Küche in China. Also es ist eine ganze, aus der ganzen, also es ist eine Regionalküche in China, die dann ist der Provinz heißt, nach der auch der Pfeffer benannt ist. Und ich meine, da gibt es 100.000 Rezepte, aber das Einfachste ist, ich glaube, es ist tatsächlich ein klassischer chinesischer Gurkensalat, wo die Gurken im Prinzip mit diesen großen chinesischen Messern, diese Hackmesser klein gehauen wird, also platt gedrückt wird.
Ah.
Ja. Und dann sozusagen diese Gurkenbrösel angemacht werden mit.
Also mit einfach irgendwie Gurke halbieren, dann mit dem liegenden Messer sozusagen knack, 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 knack.
Genau, so richtig walzen letztlich, ja, ne? Irgendwie. Und dann kommt dann so ein bisschen Chili dran und ein bisschen Zwiebel, glaube ich, und eben so Reisessig und sowas und Szechuan-Pfeffer. Und das ist super schnell gemacht, aber es ist irgendwie, also du hast direkt irgendwie eine chinesische Küche auf dem Teller. Ja? Ja, ist cool.
Mal gucken. Wann es passt, weil Essen ist ja bei mir immer so phasenweise. Ne? Ich bin ja gerade auf Ramen hängen geblieben. Und probiere mich so einmal quer durch den Asia-Süper, der hier bei mir um die Ecke ist. Was irgendwie auch auf seine Weise ganz lustig ist.
Ja.
Also, weil du hast halt die haben halt zwei Regale. Das eine Regal ist bunte koreanische Nudelpakete. Also
diese Tütchen.
Ja, genau. Ja, ja. Und gegenüber, das andere Regal ist halt so distinguierte japanische Ramen-Würzmischungs-Nudelpaket, tralala. Das ist schon ganz geil, was es da alles gibt. Vor allen Dingen in der japanischen Ecke, was es da gibt. Das ist, ich finde diese Geschmäcker sehr angenehm.
Ja.
Und man kriegt es ja auch sonst so nicht hin, ne? Also wenn ich mir dann irgendwie, es gibt so eins, wie heißen die? Das habe ich schon wieder vergessen, wie die heißen, die ich mir immer kaufe. Das ist halt einfach nur eine Packung, da sind zwei Stränge, also zwei Päckchen Nudeln drin und zwei Tütchen mit irgendeiner Würzsoße. Mhm. Und das kochst du halt ein paar Minuten. Ja. Und schnippelst dir dann da den restlichen Scheiß rein, den du noch so irgendwie rumliegen hast oder im Kühlschrank hast oder sowas. Und dann mariniere ich mir Eier und brate mir einen Tofu an und so. Übrigens, Tofu. Es gibt eine Firma hier in Berlin, die heißt Treiber.
Okay.
Die, also ich bin ja wirklich kein großer Freund von Tofu bisher gewesen, muss man sagen. Mhm. Also kannst du Katrin fragen. Also Tofu war immer so, Brokkoli genommen. Ja,
und ja, ja, ja.
So, okay. Wenn du irgendwo Treiber-Tofu bekommst, kauf es. Das
Treiber-Tofu.
Ist Treiber-Tofu. Okay. Unfassbar leckerer Tofu. Also die haben so verschiedene Sachen, so Räuchertofu, Gewürztofu, Tralala-Tofu, dann frittierten, gebackenen zur Auswahl. Und es gibt von denen einen, der heißt Aroma-Tofu. Mhm. Das ist, ich habe keinen Bock.
Kommt gerade, hat der Grote empfohlen,
ja? Hat das, glaube ich, auch mal, genau, der Grote hat den empfohlen vor ein paar Monaten. Und ich habe den, irgendwie zufälligerweise, also dann in der Tofu-Ecke bei mir im Go Asia gefunden, dachte ich, hatte der Grote doch empfohlen. Und habe einfach mal von jeder Packung einen gekauft und geguckt, was bei rumkommt und bin halt hängen geblieben auf dem Aroma-Tofu. Unglaublich. Also überhaupt nicht diese Muffigkeit, die Tofu ja gerne so mitbringt, wo du dann immer irgendwie was entgegensetzen musst, hat der gar nicht. Den kannst du pur essen. Das ist toll. Ja. Das ist wirklich toll. Ja, Treiber-Tofu. Nee, und dann machst du so ein bisschen Tofu rein, weißt du? Marinierte Eier. Wobei ich hier mit dem Eierschälen, ich scheitere am Schälen von Eiern. Das ist echt unglaublich.
Krass. Okay.
Ich bin nicht in der Lage, Eier so zu schälen.
Dass sie nicht kaputt gehen.
Dass sie nicht hinterher aussehen, als hätte Jack Bauer versucht, irgendwie rauszukriegen, wo die Bombe ist. Ja, und so Stücke rausgerissen hat aus dem Fleisch. Also das ist, ich weiß nicht, warum ich das nicht schaffe. Aber immerhin habe ich mir einen Eierkocher gekauft.
Okay.
Alter, was für ein geiles Gerät. Also ich bin zu blöd, im Topf Eier zu kochen, muss man dazu sagen. Und irgendwer meinte dann, ihr kauft ja einen Eierkocher, kostet nichts, spart Energie, gelingt immer. Und stellt sich raus, gelingt immer.
Stimmt.
Also Eierkocher ist krass. Und die kosten halt nichts, irgendwie 15 Euro, kannst du 3 Eier drin machen, super.
Mhm. Witzig.
Aber gepellt kriege ich die trotzdem nicht ordentlich.
Ja. Frage war noch, ob Szechuan Pfeffer ist. Nee, eigentlich nicht. Ne? Also der heißt so, aber gibt ja verschiedene Pfefferarten, die sind eigentlich nicht mit also dem typischen schwarzen Pfeffer verwandt, den wir jetzt hier so kennen, Kampot-Pfeffer oder Telicherry oder so. Nee, das ist irgendwie irgendein Rautenstrauch-Justgewächs. Rautenstrauch-Gewächs, ja.
Interessant ist, wenn der...
Ich komme nur gerade auf Rautenstrauch-Just. Was war das denn? Kölner Museum, ne?
Ja. Kölner? Köln, was nicht in Krefeld sogar?
Hey, Köln, komm.
Ja.
Mach mich nicht schwach. Ja.
Ja. Interessant an diesem Roten ist, wenn der ein bisschen im Glas steht, ich weiß nicht, ob der das auch macht, wenn man nochmal frisch nachgießt, dann kriegt der Dreck. Das ist ganz witzig.
Mhm. Das ist, ich
kriege so einen auch Dreck. So einen, weißt du? Aber so einen richtigen Dreck.
Und es ist so witzig, dass der wirkt ja, also der wirkt in der Nase, wirkt er fordernd, auch mit dieser Pfeffernote, finde ich. Am Gaumen im ersten Moment ist er mir fast ein bisschen zu rund und weich. Also das Tannin, da hätte ich jetzt von der Nase her darauf geschlossen, dass der irgendwie am Gaumen irgendwie ein bisschen mehr fordern würde. Mhm. Aber zum Schluss finde ich das dann doch irgendwie wieder ganz passend, weil er irgendwie so dieses geschmeidige, charmante doch auch noch mal mit dieser leicht dreckigen Würze verbindet. Ja, ja, ja. Ja. Und was der Klaus Preisinger auch echt schön macht, sind Petnuts. Der hat echt gute Petnuts im Programm.
Überhaupt Petnut? Ich habe überhaupt kein Petnut mehr. Verkauft Suff den auch oder muss ich den woanders holen?
Den müsste Suff eigentlich auch im Programm haben.
Okay. Ja, fahr ich mal vorbei. Ich muss Freitag habe ich keine Zeit. Scheiße. Ach, ich habe keine Zeit mehr. Es ist furchtbar.
Ja, die rüsten auch gerade ganz gut auf bei der Weinhandlung Suff. Da kommen gerade echt ganz interessante Sachen neu ins Programm.
Okay. Ich habe ewig nicht dahin geguckt, also aber es gibt halt auch irgendwie, ja, man kommt halt nicht raus, ne? Also dass man rauskommt, kommt jetzt langsam wieder. Viele sind geimpft, das Risiko ist gering, aber ich habe keine Zeit. Das geht mir eigentlich.
Das muss sich irgendwann mal ändern.
Das ist wirklich, das geht mir auch wirklich so auf den Keks. Aber das wird ja jetzt wahrscheinlich auch nicht besser, oder? Ich weiß gar nicht, wer das neulich war, der gesagt hat, du warst noch nie in deinem Leben wirklich selbstständig, ne? Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass jetzt, wo ich dann in Zukunft nicht mehr dieses regelmäßige, ich gehe zum Sender und mache da einen definierten Job gegen ein vorab getroffenes Honorarversprechen sozusagen, dass wenn ich das nicht mehr habe, dass ich dann irgendwie noch mehr arbeite, weil...
Weil du ganz Schiss hast.
Naja, du musst ja den Laden am Laufen halten.
Oder die Struktur, ja. Ne, ja also, gut, das ist natürlich schon eine Herausforderung.
Wenn jemand kommt und sagt, hier
also
kannst du
mir auch,
ne? Genau, kannst ich du den auch. Job machen und sagst du ja auch, ja. Tendenziell sagst du ja, wenn du Zeit hast, statt mal zu denken, so, nee, vielleicht sage ich einfach mal nein und genieße die Zeit, weil ich habe auch nur ein Leben.
Ja, habe ich jetzt auch, ich bin ja jetzt seit 2016 selbstständig wieder und habe ich jetzt auch 3,5 Jahre für gebraucht. Aber es ne? Also es muss halt auch laufen natürlich, aber ich habe jetzt nach 3,5 Jahren habe ich jetzt auch die ersten Jobs abgesagt.
Cool.
Ja. Ja, also jetzt sind es ja mittlerweile fast 4 Jahre, genau.
Fünf Jahre. Obwohl habe ich schon was abgesagt, weil ich keine Zeit habe, glaube ich nicht.
Also ich habe jetzt wirklich auch was abgesagt, weil ich einfach keinen Bock hatte, das zu machen.
Ach so, na ich habe, so, ja, ich habe ja. Tatsächlich, ich bin ja relativ schmerzfrei, was die Wahl meiner Auftraggeber angeht. Solange die Zahlen, also ich bin ja super käuflich. Das ist alles eine Frage
des. Das ist alles sein als Selbstständiger.
Stimmt. Das ist alles eine Frage des Geldes bei mir oder alles eine Frage des Preises bei mir. Ich hatte allerdings, das ist aber auch schon jetzt. Ich glaube, letztes Jahr war das eine Anfrage von einer Glücksspielbude. Und das habe ich tatsächlich aus moralischen Gründen abgesagt. Das fand ich wirklich total beeindruckend hinterher, dass ich dachte so, ey, was hast du denn da jetzt gemacht? Also, weil das wäre richtig gut bezahlt gewesen und ein total einfacher Job. Aber das habe ich wirklich nicht geschafft. Und habe dann auch überlegt, wenn es die Waffenindustrie gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, wir reden nochmal über Geld. Aber Glücksspiel habe ich von Anfang an nein gesagt. Fand ich irgendwie, war ich ein bisschen stolz auf mich, muss ich echt sagen. Tja.
Ja, so habe ich das jetzt bei einem potenziellen Kunden, also der mich gerne haben wollte, der jetzt von Dänemark nach Deutschland kommt mit einem besonderen Weinverkaufskonzept. Was ich auch erstmal sehr spannend fand, aber.
Leute werden mit Waffengewalt gezwungen, Wein zu kaufen. Interessantes Konzept.
Ja. Aber ich, das, irgendwie widerstrebte mir das total, weil das irgendwie nicht zu den, sozusagen zu meinen anderen Kunden gepasst hätte, sondern eher, also ich meine, grundsätzlich finde ich ja natürlich konkurrenzbelebtes Geschäft und letztlich arbeite ich ja auch für unterschiedliche Unternehmen, ja. Die sich im Prinzip auf dem Markt alle behaupten müssen, aber das ähnlich sehen. Ne?
Ja.
Aber wenn jemand kommt, der irgendwie sozusagen das von einer ganz anderen Seite aus aufrollen will, dann passt das irgendwie nicht. Ja, also mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen, aber nee, habe ich dann auch gesagt. Also es war sehr verlockend eigentlich, glaube ich, finanziell, aber nee.
Ja, ich bin jetzt in einer Situation, dass ich, also ich habe jetzt, es gibt noch einen neuen Auftraggeber am Horizont und ich bin jetzt zum ersten Mal auch in einer Situation, wo ich Nein sagen muss, weil ich sonst irgendwann, weiß ich nicht, umfalle oder weiß der Geier was. Also ich bin gespannt, wie das wird. Es ist alles sehr, sehr neu und es ist alles sehr. Und das macht mich nicht mal richtig nervös, sondern naja, schon. Alkohol, mehr Alkohol. Naja.
Ja.
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 Ich weiß jetzt aber gar
schöne
nicht.
Weine, ne?
Ja. Interessanterweise fand ich heute Abend die Rotweine besser als den Weißwein. Ich glaube, hatten wir das schon mal? Nee, das hatten wir auch noch nicht, ne?
Nee, sagte vorhin gerade auch jemand im Chat. Nee, hatten wir, glaube ich, von deiner Seite aus auf jeden Fall noch nicht. Nee. Ich probiere jetzt nochmal den Weißwein.
Ja, gute Idee. Boah, es ist schon in der Nase ein Blümchen, du, meine Güte. Aber das ist der Muscatella, ne?
Ja. Ja, ist schon ein bisschen dope. So. Schon, ich mag das schon. Also es ist ist in gewissem Maße natürlich schon auch speziell, weil es irgendwie recht wenig mit der mit dem klassischen Weißwein vielleicht zu tun hat, wie wir mit dem wir so sozialisiert worden sind. Wie aber so aber ich finde dieses leicht florale plus dreckige plus hopfige und kräuterige in der Nase eigentlich total schön. Ja, und ich mag eben diese Frucht in Verbindung mit dieser Sauerbiertextur. Mhm.
Sauerbiertextur trifft es sehr, sehr gut, ja. Sauerbier klingt halt irgendwie immer so ein bisschen erbärmlich, ne? Göse.
Ja,
ne? Ein bisschen Göse. Göse. Genau.
Genau,
Göse. Er hat was von einer Leipziger Gose, genau.
Ja, genau. Das finde ich auch immer noch faszinierend, ne? Dass es in
Leipziger
Belgien
Gose.
Die Göse gibt. Nee, dass es in Belgien die Göse gibt, in Goslar, also Goslar und Leipzig die Gose, dass es alles Sauerbiere sind oder und die Namen aber nichts miteinander zu tun haben.
Ne? Was ich dann ganz am Ende doch noch bezweifeln würde. Also vielleicht ist da doch irgendwann mal einer auf Wanderschaft vorbeigekommen und hat gesagt.
Naja, also die deutsche Gose, die heißt ja nach dem Fluss in Goslar.
Okay,
Gose, ja. Weil man von da das Wasser tatsächlich genommen hat dafür.
Und die belgische Göse? Und
die Göse heißt nach einer Familie oder sozusagen so einem Stamm, die sich Göse genannt haben. Also eine Gruppierung, glaube ich, von Adligen
in
Brüssel. Ja. Und die erste
Aber vielleicht Brauerei, war da einer aus Goslar dabei, vielleicht war da ja Sigmar Gabriel dabei und hat gesagt, hier, ich erkläre euch das jetzt mal alles, weil das kann ich. Oder so.
Ja. Ich glaube, die erste Göse-Brauerei sozusagen, die heißt deswegen so, weil sie eben in der Gösestraat in Brüssel oder wie hieß der Stadtteil? Anderlecht, glaube ich. Damals noch Anderlecht. Sozusagen das Licht der Welt. Also das sind ja eigentlich Lambicht-Tiere, ne? Ja. Und also der Oberbegriff in Belgien für diese Art von Bieren heißt ja Lambic. Und Göse ist eben sozusagen nach diesem
Lambic?
Der Straße letztlich.
Ja, Lambic kenne ich ja nur als Kirschbier. Das ich weiß nur, da stand Lambic drauf und ich fand's ekelhaft.
Ja.
Also das war aber auch in den 90er Jahren, als man an der Grenze noch Angst haben musste, kontrolliert zu werden. Jetzt muss man Angst haben, 50 Kilometer hinter der Grenze kontrolliert zu werden.
Ja, genau. Ja, das ist, also Lambic sind Göse, sind Krieg, ne? Das hier,
genau,
also
Krieg.
Hochlambics, genau. Ja, ja. Schon witzig.
Was machen wir nächste Sendung?
Wir nehmen nochmal zum Ausklang in den Sommer nochmal drei georgische Weine vom Scholtern. Und im Prinzip georgische Weine, nochmal so ein bisschen, ne, mit Quevri und so, aber nicht so extrem wie beim letzten Mal. Wobei das ja irgendwie im auch gut ankam. Also ich war überrascht eigentlich über das positive Feedback aus dem Chat zu den letzten georgischen Weinen. Haben wir ausgesucht, die sind so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen geschmeidiger. Also sind nicht so extrem Quevri und Orange. Aber ich habe die jetzt am Samstag alle nochmal probiert, weil der Scholtern hier in Hamburg war und die mitgebracht hat. Und das ist schön. Das sind wirklich schöne, frische, aber natürlich sehr trotzdem ungewöhnliche oder außergewöhnliche georgische Weine. Und ich glaube, ich krieg's morgen oder übermorgen hin, die dann auch ins Blog zu setzen, sodass wir die dann bestellen können.
Details und eine Bezugsquelle gibt's in Christophs Blog.
Ja, genau.
Ja, dann gehen wir jetzt alle nach Hause, ne?
Ja.
Ihr seid ja immer noch Hause. Abschalten. So, das war's für heute. Vielen Dank dem Chat fürs Mitspielen und den Input. Vielen Dank, Christoph.
Danke, Holger.
Und vielen Dank, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, in einem Fischrestaurant am Hafen, und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, Dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch da auf der Terrasse sitzen kann. Ich meine, auf der Straße sitzen kann. Und es ist alles schön und pittoresk und touristisch. Und das hat man sich eigentlich vorgestellt. Und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich. Der Mann ist so eingeführt. Er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn. Und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbo zum Beispiel, ein Turbo, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Frauen, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Frauen pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 Euro in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.